Liebe Zuhörer, jeder von uns erlebt im Leben irgendwann Krisen. Spannend ist, die einen zerbrechen daran, die anderen wachsen durch sie. Woran liegt das? Das entscheidende Stichwort lautet Resilienz. Was Resilienz eigentlich ist, was die Bibel dazu sagt und wie wir lernen können, in Krisen und Herausforderungen stark zu bleiben, darüber spreche ich heute mit Dr. Andreas Kreuter. Er ist Leiter für Hochschulentwicklung an der FTH und als ehemaliger CEO mit Verantwortung für über 4000 Mitarbeiter weiß er, was es heißt, in Stress und Krisen stark zu bleiben und standzuhalten, nicht zuletzt durch eine persönliche Krise, die sein Leben auf den Kopf stellte. Freuen Sie sich auf lebensnahe, praktische und biblisch fundierte Impulse. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDR Podcast und wir gehen direkt rein in das Gespräch. So, jetzt begrüße ich ihn hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen, Herr Kreuter. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon.
Herr Kreuter, wir sprechen heute über das Thema Resilienz. Bevor wir uns gleich auch natürlich näher anschauen, was damit eigentlich gemeint ist, möchte ich Sie ganz persönlich fragen, warum ist das Thema überhaupt relevant und für Leiter aus Ihrer Sicht so entscheidend?
Nun, Resilienz ist eigentlich kein wirklich neues Thema. Das gab es schon immer. Der Begriff ist vielleicht etwas neu. Aber wenn man sich heute die Statistiken anschaut über psychische Erkrankungen, Burnouts und so weiter, und auch aus meiner eigenen Erfahrung sehe ich viele Leiter, die erschöpft sind, die nicht mehr weitermachen wollen, sowohl im beruflichen als auch im geistlichen Kontext, dann denke ich, dass dieses Thema heute eine sehr große Relevanz hat.
Und diese Schwächeerscheinungen von Leitern in Anführungszeichen haben mit Resilienz zu tun oder fehlender Resilienz?
Ja, das ist die Frage, die wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen mal betrachten werden.
Ja, super. Was ist eigentlich Resilienz? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, Resilienz, da gibt es ganz verschiedene Definitionen davon, die im Grunde aber doch einen gleichen Kern haben. Ich finde eine sehr praktische Definition sehr hilfreich, nämlich Resilienz ist die Fähigkeit einer Person, schwierige Lebensumstände wie Krisen, Krankheiten oder Traumata gut zu bewältigen. Also es geht im Kern darum, wie Menschen generell, aber auch insbesondere in Leitungsverantwortung in guter Weise mit Schwierigkeiten, mit Krisen oder mit Rückschlägen umgehen. Und die können ganz vielfältig sein im persönlichen Bereich, Schicksalsschläge, Krankheit, Verlust von geliebten Menschen, aber auch eben im beruflichen oder Arbeitsumfeld, wenn es da um Jobverlust geht oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Und das Interessante daran ist eben, dass es Menschen gibt, und das hat vielleicht auch jeder so beobachtet, die in solchen Krisensituationen einfach zusammenbrechen und die Motivation verlieren, verzweifeln. Und es gibt andere, die in ähnlichen Situationen gestärkt sind, sogar wachsen in solchen Situationen. Und die Frage ist, warum brechen die einen zusammen, warum wachsen die anderen? Und das hat mit Resilienz zu tun. Und die Frage ist, was beeinflusst das, dass die einen Menschen eben aufgeben und die anderen gestärkt daraus hervorgehen. Und das ist die spannende Frage, mit der sich die Resilienzforschung beschäftigt, nämlich welche Faktoren beeinflussen das, und vielleicht noch spannender, sind die einfach da und gegeben oder kann ich dazu was beitragen?
Das Stichwort Resilienzforschung führt mich zu meiner nächsten Frage. Das Thema Resilienz ist schon seit den 1950er Jahren ein eigenes Forschungsgebiet. Sie sprachen einmal im Rahmen eines Vortrags davon, dass diese Forschung auf der einen Seite die biblischen Aussagen zu diesem Thema, da kommen wir auch gleich noch zu, bestätigen. Auf der anderen Seite hat man in dieser Resilienzforschung auch verschiedene Faktoren entdeckt, die Resilienz fördern. Also man kann da offensichtlich etwas für tun. Welche Faktoren sind das und wie können diese uns helfen, resilienter zu werden?
Wow, das ist jetzt eine sehr breite, sehr umfassende Frage. Also zur Resilienzforschung. Einer der Pioniere der Resilienzforschung war der amerikanisch-israelische Wissenschaftler Aaron Antonovsky. Und er hat untersucht, wie Überlebende, also Frauen, weibliche Überlebende aus den Konzentrationslagern des Dritten Reiches im Zweiten Weltkrieg, wie es denen ging. Und er stellte fest, dass es zwei Gruppen von Frauen gab, nämlich die einen, die diesen Horror überlebt haben, aber eigentlich gesund waren und mental stark waren und auch sehr alt wurden. Und es gab andere, die haben diesen Horror gerade so überlebt, aber sie waren zerbrochen, sie lebten ungesund und interessanterweise wurden auch nicht so alt. Und er hat damals die Hintergründe untersucht für diese beiden Gruppen und die Faktoren herausgearbeitet. Und diese Faktoren sind im weitestgehend heute auch noch die wesentlichen Faktoren, die man als Einflussfaktoren für Resilienz heute noch beobachten kann. Und es gibt einige Faktoren, die Zeit dieses Podcasts würde jetzt nicht ausreichen, um auf alle einzugehen, aber so, ich möchte so auf ein paar wichtige Faktoren eingehen und ich möchte sie mal nennen, die vier wichtige Faktoren. Der erste wäre versöhnt sein mit der Vergangenheit. Der zweite, einen Sinn im Leben sehen und haben. Der dritte ist Familie und starke Beziehungen und der vierte ist ein gesunder Lebensstil. Das waren Faktoren, die in der Resilienzforschung herauskamen, dass sie positiv auf Resilienz einen Einfluss haben.
Lassen Sie uns näher auf diese vier Faktoren gerne eingehen, weil das sicherlich für die Zuhörer ganz lebensnah und praktisch ist. Was hat versöhnt sein mit der eigenen Vergangenheit damit zu tun, resilienter zu werden?
Ja, das hat viel damit zu tun, wie wir auf Krisen reagieren. Wir können auf der einen Seite reagieren, indem wir jammern, ständig mit dem Schicksal hadern, indem wir andere für die Lage verantwortlich machen, auf die Umstände schimpfen, auf andere, vielleicht sogar andere beneiden, dass es ihnen vermeintlich besser geht und vielleicht zuletzt auch auf Gott schimpfen, was er uns alles zumutet. Und dahinter verbirgt sich so ein Stück weit dieses, ja, wie würde das mal sagen, dass man sich in seiner Opferrolle eigentlich, dass man da drin verharrt und bleibt. Und das bedeutet, dass ich nicht verantwortlich bin oder dass ich keine Verantwortung für diese Situation, in der ich bin, übernehme. Günter Reifle ist ein Philosoph und Coach, der hat mal gesagt, derjenige, der sich seiner eigenen Geschichte bewusst ist und sie akzeptiert und annimmt, kann sich der Gegenwart freuen und die Zukunft in sinnvoller Weise gestalten. Also versöhnt sein mit der Vergangenheit bedeutet für mich ganz konkret, dass wir erst einmal akzeptieren und annehmen, was passiert ist, was auch erstmal nicht zu ändern ist. Ja, ich habe den Job verloren. Ja, ich wurde tief verletzt. Ja, ich hatte einen schweren Unfall. Das heißt also diese Akzeptanz dessen, was einfach da ist. Und dann das Nächste ist eben nicht andere dafür verantwortlich zu machen, nicht die Umstände. Und dazu neigen wir erstmal sehr natürlich als Menschen, andere verantwortlich zu machen und uns am Ende selbst zu bemitleiden. Und dann glaube ich noch ganz praktisch ist es wichtig, dass wir uns auch an das Gute erinnern. Ja? Wenn so Krisensituationen, Krankheiten, Schicksalsschläge da sind, ist auf einmal alles dunkel und düster. Aber das ist es ja nicht wirklich. Und wir vergessen einfach das Gute. Erinnert mich an König David, der hat den Psalm 103 einfach mal geschrieben und gesagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ich weiß nicht, in welcher Situation er diesen Psalm geschrieben hat, aber es war wahrscheinlich auch eine schwierige Situation. Und der fordert seine Seele, sich selbst auf Gott zu loben und an das Gute zu denken. Das hilft auf jeden Fall. Und dann noch der letzte Punkt hier für dieses Versöhntsein mit der Vergangenheit ist, dass wir unsere eigene Fehlerhaftigkeit und die Fehlerhaftigkeit der anderen irgendwie auch anerkennen und erkennen. Ja, wir sind damit nicht allein, wir sind alle nicht perfekt und wir brauchen Vergebung. Und vergib anderen, die dir vielleicht Unrecht getan haben oder auch dir selbst. Und wenn du das machst, dann hast du eigentlich so ein Versöhntsein mit der Vergangenheit. Dann haderst du nicht mit deinem Schicksal und machst andere verantwortlich, sondern dann lebst du mit der Annahme der Situation und auch mit der Vergebung und der Befreiung, die daraus ein bisschen auch hervorkommt. Ansonsten zerfleischst du dich selbst und wirst nicht wirklich resilient.
Mhm. Der zweite Faktor, von dem Sie eben sprachen, war der Sinn im Leben oder der Sinn des Lebens. Wie hängt das mit Resilienz zusammen?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Faktor. Auch hier wieder gibt es Forschung aus der Leute, die sich mit Resilienz beschäftigt haben. Und eine interessante Untersuchung waren die Soldaten, die während des Vietnamkriegs in Gefangenschaft kamen und teilweise über Jahre in menschenunwürdigen Umständen gefangen gehalten wurden. Und diejenigen, die zuerst, die das nicht überlebt haben, die zuerst gestorben sind, waren die, die keine Hoffnung mehr hatten, die keinen Sinn mehr im Leben gesehen haben. Das ist ganz spannend. Und deswegen hat die Forschung auch gezeigt, dass Menschen, die einen Sinn, eine Aufgabe in ihrem Leben sind, resilienter sind, also besser mit widrigen Umständen und Rückschlägen umgehen können. Aaron Antonowski hat mal gesagt, dass resiliente Menschen zutiefst davon überzeugt sind, dass ihr Leben eine Bedeutung hat und dass sie einen Beitrag für ihre Umgebung geben können. Ja, und das, glaube ich, ist sehr zentral, dass wir diesen Sinn im Leben sehen und nicht verlieren. Doch hier, Sie hatten eben erwähnt, dass die Resilienzforschung, die säkulare Resilienzforschung auch die biblischen Befunde da unterstützt oder auch bestätigt. Das gilt auch hier, denn schauen wir zum Beispiel in den Hebräerbrief, wo in Hebräer 12 gesagt wird, dass wir hinschauen sollen auf Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Das ist für mich der resilienteste Mensch, Jesus selbst, denn er hatte auch diesen Auftrag, dieses Sinn in seinem Leben und das stand ihm vor Augen. Deshalb konnte er durch diese Krisen, durch diese Schwierigkeiten durchgehen.
Der dritte Faktor, den Sie erwähnt haben, war Familie und starke Beziehungen, in denen wir leben. Also das, was uns irgendwo ausmacht, prägt und regelmäßig umgibt. Wie hängt das mit Resilienz zusammen?
Also tatsächlich zeigt sich in allen Studien, dass Menschen mit starken Beziehungen, Freundschaften und einer starken Familie resilienter sind. Und das überrascht eigentlich nicht. Wir Menschen sind nicht geschaffen als Einzelkämpfer, auch wenn manche davon überzeugt sind und vielleicht gerade manchmal auch Männer so unterwegs sind. Aber selbst Gott in seiner Dreieinigkeit ist Beziehung. Wir sind auf Beziehungen angelegt. Und starke Beziehungen helfen in schwierigen Umständen. Und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir als Menschen, dass wir auch gerade als Christen so uns das Geschenk des gute und starke Familienbeziehungen haben und dass wir sie auch pflegen, dass wir sie nicht vernachlässigen, dass wir gute Freunde haben, also nicht einfach nur so Freunde, mit denen man Party machen kann, sondern mit denen wir uns tief auf persönlicher Ebene austauschen können. Und vielleicht der letzte Punkt auch noch, dass wir Mentoren haben. Gerade Menschen in Leitungsverantwortung sind oft sehr einsam und haben wenige, die ihnen auch mal auf Augenhöhe begegnen und ihnen auch ehrlich Dinge sagen können. Und da helfen Mentorenbeziehungen. Also deswegen Familienumfeld und starke Beziehungen machen Menschen resilient.
Ein letzter Faktor, den Sie angesprochen hatten, ist jetzt der gesunde Lebensstil.
Ja, ganz praktisch. Natürlich auch hier, das ist auch nichts Neues. Die alten Römer wussten das schon. Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist, der wohnt in einem gesunden Körper. Also ja, tatsächlich, wir müssen nicht alle Leistungssportler werden, aber wenn wir unsere körperlichen Bedürfnisse und unsere Gesundheit vernachlässigen, dann hat das auch negative Auswirkungen auf die Resilienz. Und deswegen ein bisschen Bewegung, Sport ist schon auch gut, gesunde Ernährung und auch genügend Schlaf und Ausruhen. Auch das ist wieder biblisch. Auch Jesus hat sich zurückgezogen, hatte Zeiten der Ruhe gehabt. Und ja, gerade das Thema Schlaf, heute gibt es so wahnsinnig viele Leute mit Schlafproblemen. Manche sind natürlich auch medizinisch irgendwie verursacht, aber viele sind auch selber schuld, ja. Wenn du bis in die Puppen Netflix-Serien schaust und in Social Media unterwegs bist, dann raubt dir das am Ende den Schlaf, weil tatsächlich auch hier gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass eine Beschäftigung mit digitalen Medien vor dem Einschlafen einen sehr hohen Erregungslevel in deinem Gehirn verursacht und deswegen es nicht so einfach ist, in Ruhephasen zu kommen. Deswegen praktischer Rat, eine Stunde vor dem Zu-Bett-Gehen, keine digitalen Medien.
Vielen Dank. Jetzt ist das in Ihren Ausführungen eben schon einmal angeklungen und ich würde das sehr gerne vertiefen. Und zwar, dass es auch in der Bibel Beispiele gibt zum Thema Resilienz. Was sagt die Bibel zu diesem Thema und welche Texte oder Beispiele finden Sie ganz persönlich hierzu besonders inspirierend und hilfreich?
Ja, das Wort Resilienz selber kommt so, soweit ich das auch weiß, in keiner Bibelübersetzung wirklich vor. Aber natürlich dieser Gedanke, wie gehen wir gut mit Krisen und Schwierigkeiten um, ist ein ganz zentrales Thema der Bibel. Und es gibt auch einige wirklich gute Texte. Ich möchte auch hier nochmal, ich habe schon auf den Hebräerbrief referenziert, möchte da nochmal drauf zurückkommen. Hebräer 11, die Galerie der Glaubenshelden, das sind alles Nachfolger, die ja wirklich resilient waren und nicht aufgegeben haben. Und dann kommt Kapitel 12. Und in Kapitel 12 finden wir dann so ein bisschen so eine Zusammenfassung, eine Schlussfolgerung. Ich möchte gerade das kurz lesen. Hebräer 12, Vers 1, da heißt es: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, ich kürze jetzt ein bisschen ab, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Und genau darum geht's hier, dieses Ermüden und euren Seelen ermatten. Und das ist... Könnten wir jetzt im Detail darauf eingehen. Und wir finden diese Faktoren tatsächlich in der Bibel, die auch die Resilienzforschung ja gezeigt hat. Und dann gibt es natürlich in der Bibel ganz viele Beispiele von Menschen, die resilient waren. Ich finde ein super spannendes Beispiel im Alten Testament den Propheten Elias. Ja, als er einen riesigen Sieg errungen hat, dort am Berg Karmel und die Baalspriester dort gerichtet hat. Und dann fällt er in ein tiefes Loch und verliert seine Resilienz. Und man kann an dem Beispiel, kann das jedem mal empfehlen, lest mal nach in 1. Könige Kapitel 19, genau diese Faktoren finden. Ja, er wird erschöpft, er hatte fast einen Burnout, depressiv, ich weiß es nicht, aber er war alleine, ja, es fehlten ihm die guten Beziehungen. Hat sogar seinen besten Freund da zurückgelassen. Er hat sich überpowert. Er war körperlich nicht mehr fit. Er hatte auch keinen Sinn im Leben mehr gesehen. Er sagt zu Gott: Hey, macht doch alles keinen Sinn mehr. Ich bin allein übrig geblieben und es bringt doch alles nichts. Und er war nicht versöhnt mit seiner Vergangenheit. Und ganz spannend, also dieses Beispiel, dass man diese Faktoren da sehen kann. Also insofern gibt es in der Bibel enorm viel Anknüpfungspunkte genau zu diesen Gedanken. Mhm.
Jetzt haben Sie selbst in Ihrer Biografie auch schwere Zeiten erlebt, die Sie geprägt haben und die auch etwas mit Resilienz zu tun haben. Nehmen Sie uns da gerne kurz mit hinein.
Ja, tatsächlich vor etwas mehr als 2 Jahren wurde bei mir ein Hirntumor diagnostiziert und der wurde dann operiert und konnte, ja, Gott sei Dank war gutartig und konnte komplett entfernt werden. Ich habe da aber auch ein paar Einschränkungen gehabt, aber das war eine harte Zeit und tatsächlich hat mich das auch ein bisschen bewogen, mich mit diesem Thema Resilienz zu beschäftigen. Und auf einmal wird das, was man so, sage ich es mal, theoretisch in seinen Vorträgen, Predigten vielleicht verwendet, dann wird einem die Frage gestellt, hält das, trägt das? Ja? Die Resilienzforschung ist da, das biblische Zeugnis ist da und auf einmal kommt die Realität ins eigene Leben. Und ich habe das wirklich erlebt, ich muss einfach sagen, zum einen Familie, starke Beziehungen, ja, meine Frau und auch Familie und Gemeinde, die mich da getragen haben. Das war einfach ein wichtiger Faktor. Auch das Versöhnsein mit der Vergangenheit, eben dieses Nicht-Hadern, sondern auch zu anzunehmen, dass das der Weg ist, den Gott einem auch gegeben hat. Das war für mich einfach auch eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ja, das ist der Weg, ich muss das annehmen und jetzt nicht hadern und mich fragen, Gott, warum lässt du das zu? Interessanterweise fragen wir das oft, wenn es uns nicht gut geht, aber kaum jemand fragt Gott, warum geht es mir eigentlich gerade so gut? Also ich habe diese Punkte auch wirklich selbst erlebt und insbesondere diesen Aspekt, ja, einen Sinn und ein Ziel im Leben zu haben. Es führte bei mir zu einigen Veränderungen, auch beruflich. Ich bin aus dem Job raus und da war einfach auch mein Gebet und mein Wunsch, ja, Herr, zeig mir Aufgaben und Dienste und Dinge, die ich noch tun kann. Und das hat Gott auch erhört und deswegen, ja, zum Beispiel, dass ich jetzt hier bin an der FDH, ist eine dieser Gebetserhörungen und dass ich einen Sinn, eine Aufgabe in meinem Leben habe. Von daher kann ich das persönlich ganz eindeutig auch bestätigen, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, Resilienz nicht einfach etwas ist, was nur auf dem Papier steht, sondern was in der im echten Leben auch trägt.
Vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Jetzt hören wahrscheinlich viele Leiterinnen und Leiter auch zu und daher meine Frage an Sie, die jetzt auch nochmal ganz praktisch ist: Was kann eine Gemeinde oder besser gesagt, wie kann eine Gemeinde zu einem Ort werden, an dem Leiter gesund bleiben, sowohl geistlich als auch emotional und körperlich?
Ja, das ist eine gute Frage und Ich habe in der Intro ja auch schon gesagt, dass ich tatsächlich viele Leiter auch in christlichen Gemeinden erleben, die ausgebrannt sind und die wirklich zu kämpfen haben. Und das sollte irgendwie nicht sein. Gemeinde sollte ja ein Ort sein, wo wir aufleben und wo wir gestärkt sind. Und ich glaube, ich würde einfach auf diese vier Punkte eingehen. Ich würde sagen, der erste Punkt ist Familie und starke Beziehungen. Dass Gemeinden wirklich aufeinander Acht haben und sich umeinander kümmern. Dass Gemeinden Orte sind, wo gute Gemeinschaft, gute Beziehungen gefördert werden, auch Mentorenbeziehungen zum Beispiel. Ja, das ist eine große Chance. Den Sinn im Leben, ja, dass Gemeinden wirklich das Evangelium im Zentrum haben und dass die Weitergabe des Evangeliums und dass das Evangelium lebendig wird, dass das Sinn und Ziel gibt, dass gerade auch jüngere Leute lernen das Ziel und die Aufgabe für ihres Lebens, warum sie da sind, dass sie das früh erkennen, dass daran gearbeitet wird. Ein gesunder Lebensstil, ganz praktisch, würde ich sagen, ja, Gemeinden neigen oft dazu, dass sie die Leute, die aktiv sind, die dienen, dass sie die überfordern. Und da sollten gerade auch Leiter einen Blick drauf haben, dass sie sich da nicht auspowern. Und der erste Punkt, Vergebung, Versöhnung, dass wir alle in den Gemeinden, wo es ganz viele auch Konflikte, es menschelt an so vielen Stellen, dass wir eben aus der Vergebung rausleben. Also insofern würde ich ganz einfach antworten, guckt auf diese vier Punkte und setzt die in die Praxis um und dann können Gemeinden ein Ort sein, wo Leiter gesund leben, bleiben und dienen können.
Super, danke. Wenn Sie zum Schluss jetzt einem jungen Leiter oder einer jungen Leiterin einen Rat mitgeben dürften, um langfristig resilient zu leben, was wäre das?
Also zwei Ratschläge würde ich geben. Der erste Ratschlag, wundere dich nicht, wenn Krisen und Schwierigkeiten in deinem Leben passieren. Denn das ist nicht die Frage, ob so etwas passiert, sondern nur wann. Es ist so, Schicksalsschläge und Schwierigkeiten und Krisen sind Teil unseres Lebens hier auf dieser Erde, in dieser gefallenen Schöpfung. Deswegen wundere dich nicht, das wäre der erste Rat. Der zweite Rat ist, warte nicht damit, an deiner Resilienz zu arbeiten, bis diese Krisen da sind. Natürlich kann man auch in solchen Krisen dann sich um diese Punkte kümmern. Aber es ist besser, wenn du das schon vorher tust. Und deswegen ganz, ganz praktisch, kümmere dich um starke Beziehungen und gesunde Familien. Kümmere dich um einen vernünftigen Lebensstil. Sieh zu, dass du nah einfach bei Gott bist und dass du einen Sinn in deinem Leben, dass du deine Aufgabe, die Gott für dein Leben hat, dass du die findest und hadere nicht mit den Dingen, die schieflaufen in deinem Leben. Steh auf und geh weiter. Das wären so praktische Dinge, die du jetzt schon tun kannst und nicht erst wartest, bis du eine Krise hast und schlussendlich hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der resilienteste Mensch, der auf dieser Erde gelebt hat und dann wirst du nicht ermüden und ermatten und das ist mein Wunsch für dich.